Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte geopolitische Studien im Geist der Nüchternheit, im Geist der Gelassenheit und im Geist vor allem der Lebenszuversicht zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 21. August 2025. Ab heute gibt es die Weltwoche übrigens auch auf Französisch. Wir schalten eine neue Website auf im Internet und meine schweizerische Daily-Ausgabe wird in KI-generierter Simultanübersetzung sprachlich anverwandelt gewissermaßen jetzt auch täglich über den Sender gehen. Also für alle Deutschen, für alle Österreicher und wer auch immer Sie sind und woher auch immer Sie kommen mögen, wenn Sie an Ihren Französischkenntnissen arbeiten wollen, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Ja, es ist eben interessant in der heutigen Zeit, den journalistischen Ansatz der Weltwoche zu exportieren. Meinungsvielfalt vor Meinungseinfalt, die andere Sicht, selbstverständlich. Aber wir sehen uns auch des Öfteren genötigt als Pflichtverteidiger der Verfemten und der Verdammten in Erscheinung zu treten. Ja, was denn sonst? Den Gerichtshöfen der Moral ist nicht zu trauen und den Mediengerichtshöfen schon gar nicht. Es braucht einen Pflichtverteidiger. Das heißt ja nicht, dass man sich da alles zu eigen machen muss, was da verteidigt wird. Und vor allem sollte man eben die Angeprangerten, die Angeklagten immer gegen falsche Vorwürfe verteidigen. Aber in unserer heute künstlich, moralistisch hochgezüchteten, explosiven Minenfeldzeit, in der die Inquisitorengesichter und die Schießschartenaugen glauben, den Ton angeben zu müssen, ist es wichtig, dass es eine Weltwoche gibt, seit über 90 Jahren Gegensteuer, immer wieder die andere Sicht und ein Konterargument, ein Kontrastpunkt zu dem Getöse, zum Gleichschritt des Medien-Mainstreams. Jedes Weltwoche-Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir behaupten ja nicht, dass wir die Wahrheit gepachtet hätten, wobei es interessant ist, wie oft die Weltwoche dann am Schluss richtig liegt mit ihren Kontrapunkten und sich das dann auch durchsetzt, weil es eben überzeugende Argumente sind, ist ja klar. Wir sind keine Hasardeure. Wir leben auch von der Kritik und weil wir wissen, dass wir ganz genau beaufsichtigt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke an Sie, können wir uns eben gar keine Fehler erlauben. Also bitte auch ein herzliches Dankeschön an meine, an unsere Kritiker. Sie helfen uns, Fehler zu vermeiden. Aber eben die Weltwoche, kein Blatt für die, die nur bestätigt werden wollen. Wir versuchen immer auch die Lücke im allgemeinen Argument zu finden, einen Beitrag zu leisten zur Meinungsvielfalt, vor allem aber Debatten, Diskussionen in Gang zu bringen. Das ist wichtig. Wir sind die Souffleure des intelligenten Tischgesprächs. Und heute erscheint ja die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche. Ich habe meinen Kollegen gesagt, und wir haben uns vorgenommen, nach den letzten Ausgaben, da hatten wir immer etwas Reizfiguren auf dem Titelblatt. Jetzt wollten wir mal eine absolut unbestrittene Sympathieträgerin hier ins Bild rücken. Ursula von der Leyen, die allseits hochgeschätzte und geliebte. Nein, Spaß beiseite. Wir stellen uns in der Schweiz tatsächlich die Frage, soll diese Frau die Schweiz regieren? Ursula von der Leyen hat eine steile Karriere und 7 Kinder, aber keine Wähler. Die EU-Verträge öffnen ihr die Tore nach Bern. Schweizer, aufgepasst, hütet euch am Moorgarten in arglistiger Zeit. Mein Kollege Philipp Gut hat hier eine bestechende Recherche vorgelegt, aus meiner Sicht, eine beunruhigende Recherche, die eben zeigt und die dem ein Gesicht gibt, was in der Schweiz auf dem Tisch liegt. Sie kennen meine Meinung, auf keinen Fall dürfen wir uns der Europäischen Union unterwerfen mit diesem Vertragsungetüm, das uns da die Landesregierung aufs Auge drücken möchte. Ich bin kein EU-Gesetzgeber, Gegner. Das steht mir als Schweizer auch gar nicht zu. Ich bin ein skeptischer Beobachter der Entwicklungen der EU, wie aus einer guten Idee ein bürokratisches Ungeheuer geworden ist. Aber dieses Problem müssen die EU-Staaten selber lösen. Aber die Gefahr besteht eben darin, dass die EU zu einem Instrument der Demokratieaushebelung wird. Und dass ausgerechnet die, die sich zu Gralshütern von Freiheit und Demokratie erklären, dass das die eigentlichen Totengräber der Demokratie sind. Ich werde dann in der weiteren Nachrichtenbetrachtung auf dieses Thema zurückkommen. Also ein guter Europäer ist kritisch gegenüber der Europäischen Union. Soll diese Frau die Schweiz regieren? Wenn Sie mich fragen, nein. Dann die Faulenzer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist übrigens auch in Deutschland hochinteressant, all die Diskussionssendungen, diese Meinungsplattformen da, wo die Tenöre allabendlich sich in Szene und in Pose werfen, die sind ja jetzt im Sommerschlaf. Obwohl ja Hochinteressantes passiert. Brisanteste Diskussionen, wir sehen dann gleich noch einige davon im unmittelbaren Anschluss bei den Nachrichten, aber es ist schon unglaublich, wie lange Sommerferien die sich leisten in der Schweiz bei den Öffentlich-Rechtlichen, da ist dann erst anfangs September wieder eine Sendung zugange, auch jetzt im deutschen Fernsehen sehe ich keine Talkshows, gut, man vermisst sie auch nicht, vielen dürfte es vielleicht so gehen, aber trotzdem vom Auftrag her, vom Stoff her wäre es doch zwingend jetzt hier diese Sommerpause abzubauen. Die Politiker haben ja auch ihre Sommerpause unterbrochen, um da nach Washington zu pilgern, wo sie dem amerikanischen Präsidenten huldigend entgegentraten, aber eben leider mit Positionen, die einen Friedensschluss in der Ukraine sehr, sehr schwer machen werden. Und das ist das Thema, das jetzt als drittes auf dem Titelblatt hier steht. Ende auf dem Schlachtfeld. Trumps Diplomatie scheitert. Putin siegt. Die EU irrt. Selenskyj ist kein Held. Das ist die Essenz des Interviews, das ich mit dem berühmten und wirklich herausragenden Geopolitik-Analysten, Professor und Forscher John Mearsheimer geführt habe. Er fasst das Geschehen nach den beiden Gipfeln so zusammen. Trumps Diplomatie scheitert, ich sage es nochmal, Putin siegt, die EU irrt, Selenskyj ist kein Held. Eine düstere Lagebeurteilung, er glaubt, die Positionen liegen viel zu weit auseinander. Die Tragödie der Ukraine wird jetzt in ihr letztes Kapitel treten. Sie wird zu einem militärischen Zusammenbruch der Ukraine führen. Die ganze fürchterliche Geschichte wird jetzt auf dem Schlachtfeld zu Ende ausgefochten, weil die Beteiligten unfähig sind, einen Vertragsdeal zu machen. Die Russen haben klare Forderungen. Aufgrund dieser Forderungen ist klar, dass man diesen Krieg problemlos hätte vermeiden können. Diese Forderungen der russischen Seite sind alles andere als unmenschlich oder totalitär oder hitleresk oder was da an Unsinn immer wieder, vor allem auch in Deutschland, herumgeboten wird. Nein, es sind einfach elementare Sicherheitsfaktoren, die Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf den Tisch gelegt hat. Aber das hat man weggewischt, man hat das ignoriert, die Überheblichkeit der Sieger des Kalten Kriegs. Man hat geglaubt, ja, man kann diese Schwäche Russlands ausnützen zu einer Ausdehnung, viel zu weiten Überdehnung der westlichen Militärallianz in Richtung, ja, Russland bis an die russischen Grenzen, und mit der Ukraine war dann endgültig die rote Linie überschritten. Und man muss hier einfach ganz klar festhalten, meine Damen und Herren, es war diesen westlichen Abenteurern und Imperialisten, so muss man das nennen, ganz klar, von Anfang an, sehenden Auges, dass sie mit der NATO-Ausdehnung in die Ukraine den Kriegsfall heraufbeschwören würden. Das hat übrigens an einem NATO-Gipfel in Bukarest die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gesagt und auch ihr Amtskollege Sarkozy. Das wird hier erläutert in diesem Interview. Es wird übrigens auch in voller Länge auf unserem Kanal ausgestrahlt. Sie hat ganz klar gesagt, wenn ihr das macht, dann gibt es einen Krieg. Der amerikanische Botschafter in Moskau, William Burns, späterer CIA-Direktor, hat nach Washington telegrafiert bzw. Meldungen geschickt, wenn wir das weitermachen mit der NATO-Ausdehnung in die Ukraine, wie das die Amerikaner ja verlangt haben unter Präsident Bush. Merkel gelang es dann, diese Forderung etwas in die Fußnoten runterzudrücken. Dann ist das die roteste aller roten Linien für Russland. Also man wusste, worauf man sich einlässt. Putin hat bis zuletzt versucht, diese Krise diplomatisch zu lösen, aber die Amerikaner, dann unter Joe Biden, haben ihm endgültig die kalte Schulter gezeigt. Und es kommen immer mehr Fakten ans Licht. Zum Beispiel hat auch der Bidensche Sicherheitsberater Jake Sullivan noch im Jahr 2024 einen vorteilhaften möglichen Friedensdeal nicht einmal in Erwägung gezogen, sich nicht einmal auf Gespräche eingelassen. Und der amerikanische Präsident Trump, das ist sein Verdienst, hat gemerkt, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist gegen Russland, dass das alles ein fürchterlicher Fehler ist, auch eine Belastung. Und jetzt seilt sich Trump ab. Er versucht zwar mit einer virtuosen diplomatischen Hochseilakrobatik da etwas aufzugleisen, aber Sie haben es ja gesehen, jetzt auch in Washington, er schiebt jetzt die Verantwortung auf die Europäische Union ab, auch auf die deutschen Schultern. Und das sind natürlich die Fragen, die man sich stellt, gerade auch in der Schweiz, sind die Deutschen, ist der deutsche Bundeskanzler Merz der Mann, der hier eine Brücke der Verständigung, eine Brücke der Vernunft bilden kann, der im Sinne des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant, dem großen Königsberger Philosophen, hier den Frieden als Meisterwerk der Vernunft installieren kann, oder gehört er zu diesen schmallippigen, engstirnigen, geistig blockierten Kriegstreibern wider Willen, die sich da in eine Höllenkammer hineinmanövriert haben, aus der sie keinen Ausweg mehr finden. Ich überlasse Ihnen die Beurteilung, aber lesen Sie dieses Interview mit John Mearsheimer, schauen Sie sich das an, etwas vom meines Erachtens Klügsten, was man da sagen kann, realistisch. Ich bin ja immer etwas übereuphorisch, ich bin begeistert über diese Diplomatie des amerikanischen Präsidenten, wobei es ist ja auch schon im Grunde ein Armutszeugnis, wenn man begeistert sein muss, wenn es noch Diplomatie gibt. Das zeigt einfach, in was für einem Abgrund wir vorher da herumsumpfen mussten. Zum Glück ist man da einigermaßen jetzt herausgekommen, aber leider, so die Einschätzung von Mearsheimer, ist man da noch lange nicht am Ziel. Griechenlands grandiose Auferstehung, auch ein großes Thema. Und in dieser Ausgabe nicht verpassen, Matthias Matussek mit einem glänzenden Porträt und einer längst fälligen Würdigung des AfD-Politikers Tino Chrupalla. Ihnen natürlich bestens bekannt, auch aus zahlreichen Interviews. Tino Chrupalla, der Mann, der in einem ausgedehnten Porträt hier einmal geschildert wird. Ein bodenständiger Politiker. Früher hatte die CDU solche Leute, aber heute sind die halt in anderen Parteien und das führt dann in Deutschland zu frenetischen Gefühlsausbrüchen in diese und in andere Richtungen. Ja, wenn wir heute in die Zeitungen schauen, da muss ich Ihnen sagen, dann sehen wir wenig Friedensbegeisterung. Die Medien sitzen schon wieder im Cockpit der Kampfflieger und ganz vorne dabei schon mit dem zitternden Finger am Abzug die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit ihrem Herausgeber Bertolt Kohler. Keine Geisterdebatte führen, sondern den Taurus liefern. Deutschland dürfe nur dann Truppen in die Ukraine schicken, wenn das auch Amerika täte. Das hat Trump aber ausgeschlossen. Die FAZ bläst jetzt also zum Truppeneinsatz an der Ostfront mit dem Eskalationsbeitrag Deutschlands in Form des Taurus Mittelstreckenflugkörpers, der ja sehr tief unterwegs sein kann, die Radarsysteme unterlaufen, wäre möglich, dass Präsident Zelensky mit dieser Waffe den Krieg eskalieren lassen könnte bis in den Kreml. Man könnte also mit dem Taurus auch Moskau beschießen. Das ist die Politik, das ist die Position, die die FAZ hier vertritt. Und wir erinnern uns an ein Gespräch, das wir geführt haben mit Tino Chrupalla vor einigen Monaten. Wer Merz wählt, wählt den Krieg. Das ist brandgefährlich und ich sage Ihnen auch aus schweizerischer Sicht, meine Damen und Herren, wir sind ein Nachbarland von Deutschland. Und wenn Deutschland sich auf diese Art und Weise jetzt in den Krieg hineinwagt, dann wird es mir einfach sehr, sehr unheimlich. Ich weiß, da sollte man sich als Schweizer vielleicht jetzt etwas zurückhalten in der Kommentierung. Das gebietet auch der Respekt. Ich meine, Deutschland ist ein anderes Land als die Schweiz. Sie haben ihre eigene Staatsführung, die ist auch gewählt worden, auch wenn die Resultate jetzt nicht besonders beflügelnd und berauschend sind. Aber ich sage Ihnen hier einfach ehrlich, lege da gewissermaßen Rechenschaft ab über meine intellektuell gefilterten Gefühle. Und ich bin entsetzt angesichts dieser Tonalität und dieser Eskalationsdynamik. Ich meine, was bringt das? Was ist denn hier die Überlegung, dass man sich immer tiefer in einen Krieg hineinfrisst, den man nicht gewinnen kann? Ist doch klar, dass Russland, die Kriegsmaschinerie Russlands ist nicht zu schlagen. Und jetzt kommen die Deutschen oder diese Politiker und auch die Medien, die ihnen soufflieren und sagen, ja, der Putin ist halt ein neuer Hitler, das ist eine neue Wehrmacht, die da aufmarschiert oder eine Mischung aus Wehrmacht und Sowjetarmee und jetzt müssen wir die zurückprügeln. Ich meine, man blendet völlig aus den Kontext dieses Krieges. Erstens ist das keine Wehrmacht. Putin hat jetzt nicht in den letzten 20 Jahren x Länder mit Blitzkriegen überrannt und sozusagen zu erkennen gelassen, dass er da Lebensraumeroberung tätigen will, rassistische Ausrottungskriege und alles alle diese Dinge. Im Übrigen habe ich noch gelernt, dass die Verbrechen Hitlers historisch singulär sind, dass man also nicht einfach da alles relativieren und auf die gleiche Stufe stellen kann, gerade in Deutschland, aber das ist ja wieder gang und gäbe. Ist eine Hitler-Inflation geradezu, vor allem dann, wenn man anderen diese Hitler-Karte zuschieben kann, hat natürlich immer auch etwas psychologisch Entlastendes. Und auch für den Politiker, der sich dann in diese Hitler-Ritterrüstung hineinstürzt, da blendet der natürlich, da versucht er auch mit diesem Moralismus-Kritik von vornherein abzubremsen und abzuwürgen, denn wer natürlich jemanden kritisiert, der sich dermaßen als Gralsritter und Erzengel des Guten inszeniert, der muss ja eine Ausgeburt des Bösen sein. Das ist hier natürlich die Argumentation, aber wir halten einfach fest, Putin, ja, ist mit seinen Truppen in die Ukraine einmarschiert, aus Sicht der Russen als Antwort auf die jahrelange, ja fast jahrzehntelange NATO-Osterweiterung, die sie in Russland, das wird nicht geteilt, dieses Argument im Westen, ich weiß, dass man das wegwischt, die Russen als existenzielle Bedrohung empfinden. Da ist er reingegangen. Aber bereits nach wenigen Monaten ging er ja an den Verhandlungstisch. Kann ja keine Rede davon sein, dass er da sozusagen als imperialistischer Landfresser die Ukraine sich einverleiben wollte. Das ist gar nicht das Ziel dieser Staatsführung. Und wenn Putin so ein eroberungswütiger Hitler wäre, ja, warum macht er dann sofort Verhandlungen? Ist auch jetzt bereit, sich mit dem amerikanischen Präsidenten zu treffen und so weiter und so weiter? Könnte es vielleicht sein, dass diese Argumente, die schrillen, gegen jede Kritik, jeden Einspruch abgepanzerten Medien einem Phantom, einem Gespenst hinterherrennen, einer Ausgeburt ihrer Fantasie, ihres Hirns, das ja eine Fälscherwerkstatt ist. Das ist die Gefahr in Deutschland, weil sich niemand mehr getraut, eine andere Meinung zu bringen, weil sie allabendlich in den Talkshows den gleichen Unsinn hören, weil alle Zeitungen das Gleiche schreiben. Ja, dann marschiert am Schluss eben auch die Politik. Und jetzt sehen Sie es, ein sicherlich in der deutschen Führungselite wichtiges Blatt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, plädiert jetzt also hier ganz ungefiltert dafür, keine Geisterdebatte, sondern den Taurus liefern. Jetzt wird wieder marschiert, jetzt liefern wir Waffen und deutsche Truppen sollen dann auch als Friedensgaranten an der Ostfront tätig werden. Also ich glaube, da wird es jetzt einigen, nicht nur mir, kalt den Rücken runterlaufen, wenn sie das hören und auch diese pausbäckige Art und Weise, wie man hier auftritt, diese herrische, gebieterische, peitschenknallende und hackenschlagende Variante und Auftrittsweise, das ist schon sehr, sehr beklemmend, aber das ist heute Morgen der Ton in den Medien. Die SPD bleibe zurückhaltend bei Vorschlägen zur Bundeswehr in der Ukraine. Trump will, was Obama hat und so weiter. Kinder bei russischem Angriff auf Zivilisten verletzt. Ja, jetzt werden natürlich auch diese Emotionen aufgerüstet, um eben dieses Kriegsnarrativ, die Emotionen entsprechend zu schüren. Wenn Sie mich fragen, wenn ich hier jetzt ein Wunschkonzert machen dürfte, dann würde ich sagen, Deutschland müsste genau das Gegenteil machen. Genau das Gegenteil. Auf keinen Fall Taurus, auf keinen Fall deutsche Soldaten. Man müsste sagen, Entschuldigung, Deutschland ist heute eine Friedensmacht. Die Bundesrepublik ist die Rechtsnachfolgerin, wenn man so will, des Deutschen Reichs. Und all dieser fatalen geschichtlichen Erfahrung, die ja zum Absturz in den Abgrund geführt hat, wir wollen doch nicht noch einmal in diese Geländekammer. Und das ist ja auch das Tragische. Ich will ja niemandem unterstellen, dass er das Böse will. Es ist ja noch viel vertrackter. Sie wollen eben das Gute. Sie fühlen sich so gut, dass sie sich ermächtigen, das Böse zu tun. Das ist genau dieses Problem. Es ist ein entfesseltes Gutmenschentum, das uns in diesen Schlagzeilen entgegentritt. Ja, das ist wirklich tragisch. Man möchte so gut sein, dass man gar nicht merkt, dass man etwas Böses macht. Und darum muss man wegkommen von dieser moralisierenden, eben sich gegen jeden Einspruch abpanzernde Sprech- und Diskussionsweise, wobei das sind ja gar keine Diskussionen, das sind einfach Befehle, die da mehr oder weniger ausgegeben werden. Wieder die Freiheit ohne AfD-Kandidat, die Nichtzulassung des AfD-Kandidaten Joachim Paul zeigt und so weiter und so weiter. Das ist in Ludwigshafen. Die Frage muss man stellen dürfen, ist das eigentlich noch eine Demokratie, wenn Kandidaten demokratisch legitimiert einfach verboten werden können? Nein, der darf jetzt sich nicht zur Wahl stellen. Oder wenn die Apparate des Staates eine vielleicht die größte Partei verbieten wollen, einfach mit der Behauptung, ja, das sind Rechtsextreme, das ist Hitler 2.0, also auch da tritt uns die Fratze des Diktators wieder entgegen, eine unglaubliche Inflation von Hitler. Und einfach nochmal den Gedanken, als ich in Deutschland gearbeitet habe, war das ein absolutes Tabu. Das hieß damals, also Nationalsozialismus, Hitler, das ist historisch singulär. Das war noch der Historikerstreit. Da haben sich viele, vor allem linke Historiker, gewehrt, als bürgerliche Historiker gekommen sind, konservative Historiker, die über eine Vergangenheit geschrieben haben, die nicht vergehen will. Ernst Nolte damals. Man hat ihn zu Unrecht, wie ich meine, also regelrecht fertig gemacht. Man hat ihm unterstellt, er sei da quasi ein Nazi-Rehabilitierer, ein Nazi-Verharmloser. Diesen Vorwurf hat man auch anderen Historikern damals gemacht, unter anderem dem glänzenden Mann Andreas Hilgruber, ein ganz toller Historiker. Die sind richtig gehend moralisch erledigt worden. Mit dem Argument, sie würden die Einzigartigkeit von Hitler und den Nazi-Verbrechen relativieren. Wenn ich heute nach Deutschland blicke, habe ich das Gefühl, nichts wird mehr relativiert als dieser ganze Hitlerismus und der Nationalsozialismus, weil eben überall angeblich Nazis und kleine Hitlers herumlaufen. Und wenn jetzt die, die heute für Hitler gehalten werden, Hitler sein sollen, ja, dann kann ja das nicht so schlimm gewesen sein, was der damals gemacht hat, weil mir ist nicht bekannt, dass heute in der Bundesrepublik Millionen von Menschen umgebracht würden oder Angriffskriege geführt werden und so weiter. Ich will gar nicht weiter über dieses unappetitliche Thema sprechen, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Und es beelendet mich als Journalist, dass die deutschen Medien diesem billigen, dieser Falschmünzerei, dieser politischen Falschmünzerei nicht entschiedener entgegentreten. Also die Frage, ist denn eigentlich die Bundesrepublik noch eine Demokratie, wenn da Oppositionsparteien verboten werden sollen, wenn da Kandidaten einfach von der Liste gestrichen werden, ex cathedra, wenn zum Beispiel auch Leute, die sagen, ein Politiker ist ein Schwachkopf, wenn die vor den Richter gezogen werden können. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich mal die Frage, ist das denn noch eine Demokratie? Oder anders ausgedrückt, warum kommen eigentlich so viele Deutsche, Verzweiflungsmigranten, Leute, die es nicht mehr aushalten, die eben unter dieser Stimmung auch leiden, wieso kommen die denn eigentlich alle in die Schweiz? Wenn das alles so wunderbar wäre, was man da macht, wieso bleiben die eigentlich nicht dort? Und das ist eine Frage, die natürlich nicht wir hier aus der Schweiz klären können, aber sicherlich diskutiert wird in Deutschland, auch werden muss. Das wird auch sich wieder beruhigen, das ist mir schon klar. Ich will hier nicht in Weltuntergangspessimismus verfallen, aber es ist jetzt schon wieder interessant, dass nach dieser Entspannungspolitik aus Amerika jetzt wieder die Zuspitzungspolitik in den deutschen Medien so rabiat gemacht wird. Bin gespannt in den nächsten Tagen, wie sich da die Gegenstimmen erheben. Letzter Punkt. Ich plädiere für die Bundesrepublik, ganz klar für die Neutralität. Ich sage, die Weltwoche ist das Zentralorgan der Neutralität. Wir sind die einzige Zeitung weit und breit, die glaubwürdig diese schweizerische Neutralität vertritt. Und vielleicht müsste man sich in Deutschland auch in politischen Kreisen einmal überlegen, diese schweizerische Neutralität, die Österreicher haben sie übrigens auch in ihre Verfassung genommen, allerdings jetzt auch außer Kraft gesetzt, man nimmt es nicht mehr ernst, aber vielleicht sollten sich die Deutschen einmal überlegen, nach all diesen Kriegserfahrungen und diesen entfesselten Politikern, die gar nicht warten können, bis sie Deutschland in einen nächsten Krieg hinein, noch tiefer hinein verstricken, ob es da nicht die bessere Lösung wäre, mit neutraler Politik, mit einer Außenpolitik des Stillesitzens, der Zurückhaltung, der Blockfreiheit, natürlich mit einer verteidigungsfähigen Armee, nicht einer kriegstüchtigen Armee, in eine spannungsreiche Zukunft zu gehen. Denn dass es spannungsreich wird, das ist klar, weil wir eine Rivalität der Großmächte haben. Allerletzte Empfehlung, im Interview mit John Mearsheimer reden wir explizit auch über Deutschland und über Europa. Und die Entwicklung, die jetzt sich anbahnt, die Dynamik, die ist für die Ukraine verheerend, aber sie ist eben auch sehr schlecht für Europa und für Deutschland. Es wäre viel besser, zusammen mit Präsident Trump, mit Präsident Putin eine Lösung zu finden. Deutschland wäre prädestiniert, hier als westöstlicher Divan den Ausgleich zu finden. Allein ich sehe keine Politiker im Regierungsbezirk, die diese Ansätze vertreten würden. Außenpolitisch ist für mich heute einzig die AfD und das BSW in dem Sinn satisfaktionsfähig. Ich weiß, in Deutschland dürfen Sie das gar nicht sagen, aber außenpolitisch sind das die Parteien, die für mich, die im Moment für Deutschland vernünftigsten Positionen vertreten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's. Wir melden uns spätestens morgen wieder zurück.